Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Geschichte des Antisemitismus ist lang und diese Geschichte kennt sehr viele Klischees, Stereotype, Symbole, die mal verhüllt, oft aber auch ganz offen Juden verächtlich machen. Aber kaum ein Klischee ist so verbreitet und zwar seit Jahrhunderten wie das des habgierigen jüdischen Geldverleihers. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum in London versucht nun, dieses Klischee zu demontieren. Wir haben sie uns angesehen. Außerdem, kurz vor den Parlamentswahlen in Thailand, schauen wir auf den Einfluss der buddhistischen Mönche auf die Politik des Landes. Im Mittelalter galt für Christen ein Zinsverbot, weswegen das Geschäft des Geldverleihens angeblich nur von Juden übernommen wurde. Das ist in aller Kürze eine immer noch ziemlich weit verbreitete Annahme, der Jude im Mittelalter als Geldverleiher. Es stimmt nur einfach nicht. Geld verliehen und an den Zinsen verdient haben, nämlich natürlich auch Christen, und zwar sehr viel mehr Geld als die weitestgehend in finanziell eher schwachen Verhältnissen lebenden Juden. Zum Beispiel die mächtigen Banken in Italien, etwa der Medici, die wurden ja von Christen betrieben. Und trotzdem würde wohl kaum jemand auf die Idee kommen, die jetzt als raffgierige Geldverleiher zu bezeichnen. Aber das Klischee des geldgierigen Juden, es hält sich hartnäckig, auch dank solcher historisch falscher Erklärungen. Das Jüdische Museum in London geht das nun offensiv an und hat seiner neuen Ausstellung einen ziemlich provokanten Titel verpasst. Juden, Geld, Mythos. Diese Woche wurde sie eröffnet und sie sucht nach den Wurzeln dieses Vorurteils. Ada von der Deken hat sie für uns besucht.
Ein Bettelbrief, fast 1000 Jahre alt, auf Hebräisch zu Papier gebracht. Ein armer, blinder Mann aus dem ägyptischen Alexandria bittet seine jüdische Gemeinde um Geld. Er wolle Frau und Kinder zu sich holen, ihm fehlten aber die Mittel, um die Reise zu bezahlen. Die Ausstellung Jews Money Myth, Juden Geld Mythos, beginnt anders als erwartet. Joan Rosenthal, die Kuratorin.
Dieser Brief wurde vermutlich in der Synagoge vorgelesen, um die wohlhabenden Mitglieder aufzufordern, diesem Mann zu helfen. Das verdeutlicht, Armut war die prägende Erfahrung für Juden im Laufe der Geschichte, sicher nicht Wohlstand und übermäßiger Reichtum. Zudem geht es hier um die Verpflichtung zu Wohltätigkeit.
Das Dokument aus dem Jahr 1090 gibt Einblick in das jüdische Leben von damals. Das Gebot der Sedaka, also der Wohltätigkeit gegenüber Bedürftigen, gilt bis heute. Das Jüdische Museum in London hat sich ein kontroverses Thema vorgenommen: die Verbindung von Juden und Geld über die Jahrhunderte. Museumsleiterin Abigail Morris hatte die Idee zu der Ausstellung.
Einige haben gesagt, besser nicht über dieses Thema reden. Diese Worte Geld und Jude sollten nicht zusammen genannt werden. Aber da entgegne ich entschieden, nichts kann je besser werden, wenn wir nicht darüber sprechen. Ich denke, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen, dann müssen wir auch schwierige Themen diskutieren.
Die Ausstellung geht alten Stereotypen über Juden nach und fragt nach deren Wurzeln. Wo kommt es her, das Bild vom geldgierigen jüdischen Banker? Es hat sich auch in der englischen Sprache niedergeschlagen. In einer Ausgabe des Oxford-Wörterbuchs von 1933 wird Jew nicht nur mit dem Wort Jude, sondern auch mit Betrügen gleichgesetzt. Die Wurzeln der judenfeindlichen Vorurteile liegen in den Anfängen des Christentums.
Judas, who's become or became known to symbolize kind of horrible Jewish treachery.
Judas wurde zum Symbol für den schrecklichen jüdischen Verrat schlechthin. Ursprünglich wurde er gar nicht so negativ dargestellt. Zu dem extrem negativen Judasbild kam es erst, als die Kirche Juden des Wuchers bezichtigte. Da wurde Judas zum Archetyp des Juden stilisiert, obwohl ja alle Jünger Juden waren. Und Jesus natürlich auch.
Ein Rembrandt-Gemälde, ein Kernstück der Ausstellung, thematisiert diesen Judas. Auf den Knien, in verzweifelter, um Vergebung flehender Pose, wirft er den Priestern die Silberlinge hin, die er für den Verrat erhalten hat. Doch die Priester weisen ihn ab. So wird es in der Bibel im Matthäusevangelium berichtet. Geht es ihm also gar nicht ums Geld? Das Mittelalter ist Schlüssel zum Verständnis bis heute währender antijüdischer Ressentiments. Rund 1000 Jahre nach der Kreuzigung ist erstmals das Bild des habgierigen Juden belegt. Dabei war es nicht nur Juden vorbehalten, als Geldverleiher zu arbeiten. Und nur die wenigsten Juden hatten überhaupt die finanziellen Mittel, sich in Geldgeschäften zu engagieren. Aber in Zeiten von Kreuzzügen und finanziellen Nöten wurden Menschen anderen Glaubens im eigenen Land zum Sündenbock gemacht. England erließ 1290 ein Ausweisungsedikt. Juden mussten auswandern. David Feldman leitet das Pierce-Institut für Antisemitismusforschung und hat die Ausstellung wissenschaftlich betreut. Wie die Stereotype über Geld und Juden gewirkt haben, skizziert er so.
These ideas are a reservoir of stereotypes, narratives and tropes.
Diese Ideen sind ein Sammelbecken von Vorurteilen, die in der westlichen Kultur existieren. Dabei sind sie politisch nicht einmal klar zuzuordnen. Sie sind historisch betrachtet rechts, ganz rechts und links aufgetaucht.
Die Ausstellung schlägt den Bogen zur heutigen Zeit, in der überwunden geglaubte Vorurteile und Judenhass wieder salonfähig zu werden scheinen. Aktuell haben 9 Labour-Abgeordnete ihre Partei verlassen. Sie verweisen dabei auf einen strukturellen Judenhass in der Oppositionspartei des Jeremy Corbyn. Vorurteile halten sich hartnäckig. Das Jüdische Museum in London hat einen mutigen Schritt unternommen, sie in Bezug auf Juden und Geld zu demontieren.
Über die Ausstellung Juden, Geld, Mythos im Jüdischen Museum in London war das Ada von der Degen. Die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 7. Juli. Kommenden Sonntag wird in Thailand ein neues Parlament gewählt. Aber diese Rückkehr zur Demokratie nach dem Militärputsch von 2014 steht unter wenig demokratischen Vorzeichen. Denn die einmal gewonnene Macht hat das Militär nicht wieder abgegeben und hat sie sich auch noch durch ein Referendum absichern lassen. Die vielen buddhistischen Mönche des Landes, die dürfen ihre Stimme nicht abgeben. Aber trotzdem ist ihr Einfluss auf die Politik gewaltig. Auch wenn sie in der Vergangenheit immer wieder durch Skandale auf sich aufmerksam gemacht haben, die Mönche des Landes gelten in der Bevölkerung als sakrosankt. Und sie können die Massen mobilisieren. Über Thailands Mönche kurz vor der Parlamentswahl berichtet Horst Blümel.
Buddha lehrt uns, dass wir uns auf unsere eigene Stärke verlassen sollen. Und sobald wir dann vom Denken ins Handeln kommen, erkennen wir, unser Weg führt zurück in die Demokratie.
Schreibt der thailändische Aktivist Sulak Sivaraksha in seinem Buch Liebesbriefe an die Diktatoren. Der 86-Jährige hat wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem Militärregime, der Monarchie und den Mönchen schon ein paar Mal im Gefängnis gesessen. Dennoch lässt der engagierte Buddhist sich nicht davon abhalten, an den 3 Stützpfeilern des Thai-Seins zu rütteln, an der Nation, die zurzeit vom Militär geführt wird, an der Monarchie und an der Religion, dem von den Mönchen repräsentierten Buddhismus.
Die Mönche waren für uns immer Vorbilder und führten ein einfaches Leben. Auch Buddha ging immer zu Fuß, um Tiere nicht auszubeuten. Heute besitzt der ranghöchste Mönch in Thailand mehrere Luxuswagen. Und dieser Mönch sagt, Ich besitze einen Mercedes und beute keine Tiere aus. Aber diese Argumentation ist vollkommen falsch.
Aktivisten, Akademiker oder Schriftsteller, die auch nur eine der drei Säulen des Thai-Seins anzweifeln oder kritisieren, haben es nicht leicht. Sie werden schikaniert, von der Polizei verhört und landen oft im Gefängnis.
Artikel 112 verbietet uns, den König, die Königin oder den Kronprinzen zu kritisieren. Man kann sonst Klage gegen sie erheben. Die Polizei wird sie dann vorladen und wenn sie nicht erscheinen, wird ein Haftbefehl erlassen. In den meisten Fällen landet man im Gefängnis und muss zwischen 3 und 15 Jahren absitzen.
Maximum punishment is 15 years.
Obwohl die Mönche thailändische Staatsbürger sind, können sie weder das aktive noch passive Wahlrecht ausüben. Der Religionswissenschaftler Thavivat Puntarikvivat während einer Vorlesung an der Chulalongkorn University in Bangkok.
In Thailand sind Buddhismus und Politik seit langem eng miteinander verbunden. Aber unsere etwa 300.000 Mönche besitzen kein Wahlrecht. Die Regierung sagt, Mönche sind jenseits des Weltlichen. Sie sollen sich fernhalten von all dem Schmutz, der unserer Politik anhaftet. Unsere Regierungsvertreter geben also unverhohlen zu, dass die Politik hierzulande ein schmutziges Geschäft ist. Jedoch dürfen christliche und muslimische Geistliche wählen. Alle können abstimmen, nur unsere buddhistischen Mönche nicht.
Obwohl einige Mönche in der Vergangenheit unter anderem durch Drogen- und Sexaffären auf sich aufmerksam machten, haben die meisten Buddhisten in Thailand immer noch großes Vertrauen in ihre Mönche. Dadurch sind die Ordensmänner in der Lage, sehr viele Menschen religiös stark zu prägen und auch zu beeinflussen. Aus diesem Grund lasse die Regierung auch den Tamakaya-Orden gewähren, sagt der thailändische Religionswissenschaftler. Dieser Orden verspricht besonders spendierfreudigen Gläubigen einen Platz an der Seite Buddhas und einen schnellen Weg ins Nirvana, das ewige Glück.
Die Tamakaya-Bewegung ist sehr umstritten. Aber sie wird von der Regierung in Ruhe gelassen, weil man sie für bedrohlich hält. Innerhalb kurzer Zeit könnte der Orden Millionen von Menschen mobilisieren und den Machthabern so gefährlich werden.
Nur etwa 100 voll ordinierte buddhistische Nonnen leben in Thailand. Sie sind hoch angesehen, aber
unsere Nonnen werden weder vom Staat noch von den Mönchen anerkannt. Sie haben ihre Ordination im Ausland erhalten. Die Nonnen führen ein sehr einfaches und spirituelles Leben und deshalb werden sie von vielen Menschen hier bewundert. Von Skandalen hört man nicht das Geringste. Die Nonnen gehören zu Tamanandas Ordensgemeinschaft. Ich hege die Hoffnung, dass unser Land eines Tages von den Nonnen gerettet wird.
So I hope this country may be saved by the nuns.
Thailands buddhistische Mönche kurz vor der Parlamentswahl. Das war ein Beitrag von Horst Blümel. Geschichte und die Geschichten um den Widerstand im Deutschen Reich gegen den Nationalsozialismus sind bekannt. Aber natürlich lassen sich dem Bild immer noch neue Facetten hinzufügen. Eine bislang in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht beachtete Quelle sind die Memoiren von Paulus von Husen, die der katholische Jurist in den 60er Jahren aufgeschrieben hat und die erst Jahrzehnte später veröffentlicht wurden. Von Husen wurde von den Nationalsozialisten verurteilt als Mitverschwörer des 20. Juli 1944, den Tag des versuchten Attentats auf Hitler, auch wenn von Husen in die konkreten Pläne gar nicht eingeweiht war. In dieser Woche ist eine Auswahl aus seinen Memoiren neu erschienen, eine Gelegenheit, einen beinahe vergessenen katholischen Mann des Widerstands neu zu entdecken. Marie Wildermann war bei der Vorstellung des Buchs dabei.
Paulus von Husen repräsentiert mit seinem Leben die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts auf außergewöhnliche Weise. 1891 geboren, in einem tief religiösen Elternhaus in Münster aufgewachsen, bleibt von Husen Zeit seines Lebens christlichen Werten verpflichtet. Nach Jurastudium und Wehrdienst im Ersten Weltkrieg arbeitet er in den 20er Jahren zunächst als Jurist im Staatsdienst in Schlesien. Ab 1934 ist er Richter am Oberverwaltungsgericht in Berlin und nutzt den juristischen Spielraum seines Amtes, etwa um bedrängten Juden zu helfen, die unter den von den Nazis eingeführten sogenannten Judensteuern leiden. Oder er versucht, klösterliche und kirchliche Einrichtungen zu retten, die die Nazis beschlagnahmen wollen. Dies bezeichnet von Husen in seinen Memoiren als Schändung des Rechts. Der Historiker Michael Stürmer über den stillen Widerstand des Juristen Paulus von Husen.
Man muss dann auch sozusagen die Einsamkeit aushalten, ganz alleine zu sein, in einem totalitären Regime, wo die Gestapo allgegenwärtig ist, in jedem Telefon lauert, erfordert das noch eine sehr viel stärkere Eigenwilligkeit, Eigenständigkeit.
Die Grundlage dieser Eigenständigkeit ist von Husens katholischer Glaube, der die götzenhafte Verehrung Hitlers ablehnt. Sein Motto: menschlich bleiben in einer unmenschlichen Zeit, unter einer Regierung, die sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt und gegen elementare christliche Werte verstößt. Innerlich geht von Husen immer weiter auf Distanz, bleibt aber Teil des Machtapparates. Die Nazis misstrauen ihm zunehmend. Um seine Verwandten nicht zu gefährden, muss von Husen diplomatisch und umsichtig taktieren. Zwei seiner Schwestern leben bei ihm, eine von ihnen verwitwet mit 6 Kindern. Im Zweiten Weltkrieg wird von Husen Jurist beim Oberkommando der Wehrmacht. Das Büro befindet sich in der Berliner Bendlerstraße, dem späteren Zentrum der Widerstandsgruppe um Stauffenberg. Im aktiven Widerstand ist von Husen nicht, aber er gehört zum Kreisauer Kreis, einer bürgerlichen Widerstandsgruppe, die Pläne entwickelte, wie eine politisch-gesellschaftliche Neuordnung aussehen könnte nach dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur. Werfen die Memoiren des Paulus von Husen ein neues Licht auf den deutschen Widerstand? Die Enkelin Stauffenbergs, Sophie von Bechtolzheim, verneint das.
Es gibt wahrscheinlich noch viele andere, deren Namen, die wir nicht kennen, die alles auch riskiert haben. Also insofern bewerte ich jetzt das nicht neu, aber es ist natürlich eine unfassbar wertvolle Quelle, weil es immer natürlich gut ist, wenn jemand sozusagen aus der ersten Reihe die Protagonisten, die den Krieg nicht überlebt haben, persönlich kannten, sich an Gespräch erinnern und mit ihnen ja auch an der gleichen Sache dran waren.
Paulus von Husen hat Stauffenberg einige Male getroffen, aber dessen konkrete Attentatspläne kennt er nicht. Die Widerständler des Kreisauer Kreises diskutieren vor allem die Zukunft. Auch der Tyrannenmord wird immer wieder zum Thema, schreibt von Husen. Doch im Kreisauer Kreis wissen sie, dass ihnen die logistischen und militärischen Möglichkeiten fehlen.
Hitler wurde sehr gut geschützt und bewacht. Nur ganz wenige hatten überhaupt Zugang. Da konnte man nicht einfach hingehen und einen Revolver leer feuern. Stauffenberg ist die Schlüsselfigur schlechthin, weil er den Schlüssel des Generalstabschefs beim Befehlshaber des Ersatzheeres in der Hand hat. Der hat 1 Million Mann, denen er notfalls Befehle erteilen kann. die er zu organisieren hat. Wenn sie eine Truppe haben wollen, egal ob zum Kämpfen nach außen oder um den geliebten Führer umzubringen und dann den anschließend folgenden Bürgerkrieg mit der SS zu führen, da ist die Rolle Stauffenbergs.
Die Rolle Stauffenbergs ist zuletzt von Thomas Karlauf kritisch hinterfragt worden. Sein Buch Stauffenberg, Porträt eines Attentäters, wird in den Feuilletons breit diskutiert. Die einen kritisieren scharf das unabsichtlich Tendenziöse der Biografie, bei anderen ist von einer kritischen Auseinandersetzung die Rede. Karlaufs Distanziertheit, sein Verzicht auf weltanschauliche Perspektiven und seine historisierende Gelassenheit werden gelobt. Stauffenbergs Motive seien demnach rein militärisch und machtpolitisch gewesen und eben nicht moralisch. Dem widerspricht die Enkelin. Stauffenberg, Van Husen, die Mitglieder des Kreisauer Kreises, alle wurden sie von ihrem Gewissen geleitet, sagt Sophie von Bechtolzheim. Ein Gewissen, das an christlichen Idealen ausgerichtet war.
Und das ist etwas, was in dieser ganzen Diskussion immer viel zu wenig wahrgenommen wird. Die waren sich ihrer eigenen Verantwortung, und zwar auch bis hin zum Gefühl der Schuld, sicher durchaus bewusst, gerade weil sie ja aus einem gesellschaftlichen Umfeld stammten, was ja an sich die Geschicke eines Landes mitgestaltete und sich auch in dieser Rolle gesehen haben, wahrzunehmen, dass es zu dieser Verwahrlosung gekommen ist und dass man das nicht früh genug, wo man es vielleicht noch hätte verhindern können, dass man es nicht verhindert hat. Also von Heldenepos kann überhaupt gar keine Rede sein, sondern ich glaube, dass die Entwicklung zum 20. Juli auch eine Geschichte ist, die eigene Verantwortung zu erkennen, aber daraus eben auch die Schlüsse zu ziehen. Das hat was mit Gewissensentwicklung zu tun. Das ist ein total aktuelles Thema.
Der neuen Stauffenberg-Biografie von Thomas Karlauf kann Sophie von Bechtolzheim auch deshalb wenig abgewinnen, weil sie die Motive des Attentäters zu sehr aus dem Geist des Dichters Stefan Georges zu erklären versuche.
Das reicht nicht aus als Erklärung, um eine so existenzielle Entscheidung zu treffen, auch mit diesen existenziellen Konsequenzen. Der christliche Glaube, das war meinem Großvater wichtig, dass das auch in der Familie bleibt und an die Familie weitergegeben wird. Meine Großmutter war evangelisch, aber sie haben sich auch untereinander besprochen, in welcher Konfession die Kinder erzogen werden. Das war ihm wichtig. Die haben ja auch gewusst, dass sie wirklich unter Todesgefahr stehen.
Nach dem missglückten Attentat werden nicht nur die Verschwörer hingerichtet, sondern auch das gesamte Umfeld verhaftet, so auch der Kreisauer Kreis. Paulus van Husen wird erst Monate später inhaftiert. Er überlebt Gefängnis und sogenanntes Konzentrationslager und wird eine wichtige Stimme für die Nachkriegsordnung. Van Husens Erinnerungen sind nicht nur zeitgeschichtlich und literarisch ausgesprochen interessant, sie sind auch ein faszinierendes Zeugnis des Widerstandes gegen das NS-Regime aus dem Geist des Katholizismus. Nach dem Krieg, als Paulus van Husen das moralische Recht auf seiner Seite hat, hätte er sich an seinen Widersachern rächen können. Er hat es nicht getan. Stattdessen richtet er seine Energie auf den politischen Neuanfang. Van Husen wird Mitbegründer der CDU. Und die sei, schreibt er in den 60er Jahren, ohne die geistige Vorarbeit und die praktischen Kontakte durch den Kreisauer Kreis nicht möglich gewesen.
Paulus van Husen, ein fast vergessener katholischer Widerständler, dessen Memoiren nun in Auszügen neu veröffentlicht werden. Marie Wildermann hat ihn uns vorgestellt. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier folgt im Anschluss wie immer unser Service-Magazin Marktplatz. Und das Thema bei den Kollegen: Mietpreisbremse und Modernisierung. Schöner wohnen mit dem neuen Mietrecht. Und Sie können sich an dieser Sendung mit Fragen und Anregungen beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.